Herzlich willkommen zur vierten Ausgabe von Welcome to New Learning, deinem Podcast über Menschen und Organisationen, die sich durch Lernen neu erfinden. Heute habe ich Dr. Thomas Tillmann zu Gast. Er ist Unternehmensberater und hat somit einen ganz, ganz breiten Blick auf das Thema New Learning, weil er durch unterschiedliche Projekte mit unterschiedlichen Unternehmen aus echt allen möglichen Branchen ganz viel Erfahrung schon sammeln konnte darauf, wie Weiterbildung in ganz unterschiedlichen Kontexten funktioniert, was man braucht, wie Menschen motiviert werden zu lernen, welche Lernstrategie zu welcher Unternehmensstrategie passt und. Das alles wird er uns im Interview näher erläutern, wie so ein Projekt abläuft, wie man es überhaupt, also wie die Akquise abläuft als Berater, wie er Berater geworden ist, wie der Markt für Weiterbildung aussieht, was ist anders heute, als es vor ein paar Jahren war, wo wird sich der Markt hinentwickeln, was sind Trends im Thema, beim Thema New Learning oder allgemein auch Weiterbildung. Ich habe mich extrem auf das Interview gefreut, weil ich mir schon gedacht habe, dass er wirklich sehr, sehr viel zu erzählen hat. Denn er hat schon für Siemens gearbeitet, für Daimler, für TUI, für Lufthansa, für Henkel. Also für ganz unterschiedlichste Unternehmen am Anfang seiner Karriere, auch für ganz viele Hochschulen. Und da habe ich gedacht, oh, den hätte ich sehr, sehr gerne mal im Interview. Der kann bestimmt ganz viele spannende Sachen erzählen. Und aufmerksam geworden bin ich auf ihn über LinkedIn, denn dort teilt er regelmäßig Infografiken, Erklärvideos, aber auch mal interessante Beiträge aus anderen Magazinen. Und was ich besonders bewundere, ist, er bleibt einfach wirklich so konsequent dran und veröffentlicht immer wieder neue Beiträge, egal ob mal ein Beitrag 7 Likes bekommen hat und der andere dann wieder 700. Davon lässt er sich offensichtlich nicht beirren, sondern liefert immer weiter konsequent ab und in sehr hoher Qualität. Und das, ja, das ist echt zu bewundern, vor allem, dass er nicht auch dann auf Clickbaiting geht oder auf irgendwie sowas und dann, weiß ich, ganz viele persönliche Geschichten teilt oder so, weil das einfach auf LinkedIn so gut funktioniert, sondern da wirklich seiner Linie treu bleibt und ja, einfach sehr, sehr hochwertigen Content produziert und veröffentlicht. Und das finde ich toll und kann deswegen sehr empfehlen, ihm zu folgen. Der Link ist in den Shownotes. So, und jetzt seid ihr bestimmt richtig heiß und freut euch auf das Interview. Und deswegen wünsche ich euch ganz viel Freude mit der vierten Ausgabe von Welcome to New Learning. Dr. Thomas Tillmann ist seit 17 Jahren selbstständiger Unternehmensberater. Zuvor war er 5 Jahre für McKinsey tätig. Er ist auf Lernstrategien spezialisiert und berät Hochschulen, Unternehmen und öffentliche Organisationen hinsichtlich ihrer Lernkultur, Personalentwicklung und Weiterbildung. Für diese Themen tritt er auch als Speaker auf. Vor knapp 4 Jahren hat er neben seiner Beratung das Unternehmen Lernhacks gegründet, zusammen mit Jan Schönfeld, seines Zeichens Lehrer und spezialisiert auf E-Learning und Corporate Learning. Zusammen haben die beiden auch das gleichnamige Buch Lernhacks geschrieben mit, naja, der Titel sagte schon, Hacks, mit denen es sich leichter lernen lässt. Thomas Tillmann sitzt zudem in diversen Aufsichts- und Beiräten von Unternehmen, die alle irgendwas mit Lernen und Weiterbildung zu tun haben. Er ist Investor und, naja, und das zieht sich wirklich unbeabsichtigt, aber lustigerweise wie ein roter Faden durch all meine bisherigen Gäste, wohnt in der Nähe meiner Heimat, nämlich in Rhöndorf. Das ist bekannt als Wahlheimat unseres ehemaligen Bundeskanzlers Konrad Adenauer. Man hört es schon, du kannst richtig viel zum Thema Lernen sagen und deshalb freue ich mich sehr, dass du heute da bist. Hallo Thomas.
Hallo, freue mich sehr, dabei zu sein heute.
Was hast du zuletzt so richtig mit Spaß und Leichtigkeit gelernt?
Ich habe zuletzt mich hineingefunden in eine für mich neue Rolle. Du hast es schon erwähnt, ich bin Aufsichtsrat und das ist für mich gänzlich neu. Ich hatte auch eher eine vage Vorstellung davon, was man da so macht und was da die Befugnisse, aber auch die Limitationen sind. Und da habe ich mich in den letzten Monaten reingefuchst, habe da auch viel Freude dran gewonnen und habe mich da eingelesen, Dinge ausprobiert, Leute befragt, wie nimmt man so etwas wahr, wie führt man gewissermaßen und führt zugleich doch auch nicht und ist so in der zweiten Reihe. Und das habe ich mit Freude gemacht.
Klingt sehr spannend. Vielleicht gehen wir da nachher nochmal drauf ein. Was würdest du gerne verlernen?
Ich glaube, dass ich ganz gut geschult bin darin, die kleinen und großen Risse in den Oberflächen von Dingen zu sehen. Also ob es Rechtschreibfehler sind, ob es Implausibilitäten sind, ob es Rechenfehler sind. Da bin ich, glaube ich, ganz gut drauf trainiert worden, sowas zu erkennen. Und das nehme ich dann direkt zum Anlass, es mit Genuss zu zerreißen. Und ich glaube, dass ich damit manchmal den Dingen nicht ganz gerecht werde und vielleicht übersehe, dass es dann doch eine Substanz gibt, die richtig ist, die ihre Potenziale hat. Und ich glaube, das verstellt mir manchmal den Blick.
Und du als Lernhacks-Experte, welche Art des Lernens funktioniert für dich im Alltag am besten?
Am allerbesten lerne ich einfach durch die kleinen und großen Aufgaben, Herausforderungen, Zumutungen, die mir meine Arbeit stellt. Und da geht es mir, glaube ich, so wie den allermeisten. Wir lernen eben nicht zuallererst durch noch so tolle Seminare, Kurse, Programme, sondern durch das, was unsere Arbeit ausmacht. Zumindest dann, wenn wir eine anspruchsvolle Arbeit haben. Und da, glaube ich, spiegelt sich meine Erfahrung wieder, auch in den Erkenntnissen so der Lernforschung, die uns genau das sagt. Und insofern ist es für mich immer schön, Neues machen zu dürfen, Neues ausprobieren zu können. Und darüber hinaus habe ich das Privileg, dass ich als Teil meiner Rolle mir ganz viele Lernlösungen, ob das Seminare sind, digitale Lösungen, Plattformen, dass ich mir ganz viel davon angucken darf im Auftrag meiner Klienten, die mich teilweise bitten, Dinge auszuprobieren, Dinge zu bewerten. Und das ist auch immer sehr inspirierend, weil ich da ganz viel bei lerne und eigentlich doch nur meiner Arbeit nachgehe.
Lass uns da gerne ein bisschen tiefer reingehen, also deine Arbeit. Ich habe es am Anfang gesagt, du hast die ersten 5 Jahre deiner Berufstätigkeit bei McKinsey verbracht, also die 5 Jahre, bevor du dich selbstständig gemacht hast. Und da habe ich mir die Frage gestellt, dir stand die ganze weite Welt der Beratungsprojekte offen. Du hättest thematisch alles machen können. Wie bist du gerade zum Thema Lernen gekommen und Weiterbildung?
Ja, letztlich war ich, glaube ich, bei McKinsey, so inspirierend ich das fand, ein Exoten, Sonderling. Ich bin von Haus aus Geisteswissenschaftler. Ich habe nie gelernt, mich in diesem BWL-Umfeld zu bewegen. Und ich habe mir da, glaube ich, instinktiv eine Nische gesucht, in der ich das, was ich dort gelernt habe, was ich auch sehr bereichernd finde, eine Nische, in der ich das eben verbinden kann mit dem, was mich immer schon umgetrieben hat, was vielleicht eher so aus den Geisteswissenschaften kommt, aus der Reflexion. Und so stellt sich da im Nachhinein vielleicht so eine gewisse Plausibilität ein, die aber nie geplant war und die ich, glaube ich, auch tatsächlich eher so im Rückspiegel jetzt erkenne, als dass ich sie in der Situation vor Augen gehabt hätte.
Hast du dich dann da trotzdem wohlgefühlt?
Ja und nein. Ich habe mich da insofern wohlgefühlt, als dass ich das als ein ungeheuer inspirierendes Klima empfunden habe mit großartigen Leuten und ich da ganz viel lernen durfte. Ich habe das tatsächlich eher so als Teil meiner Ausbildung begriffen. Mhm. Und auf der anderen Seite war ich mir dann aber auch nach einer gewissen Zeit sicher, ich möchte hier weg. Ich zahle einen persönlich hohen Preis dafür. Man kommt da als einigermaßen vielseitig interessierter Mensch rein und hat doch allein schon ob der zeitlichen Restriktionen ganz wenig Möglichkeiten, so diese Vielseitigkeit eigentlich fortzuführen. Und ich finde, da geht so dieses Modell, zumindest wie es damals gelebt wurde, bei McKinsey ging das für mich dann irgendwann nicht mehr auf. Und habe mich dann umgesehen und geguckt, was will ich denn eigentlich machen? Und um dann wieder vielleicht auf einer positiven Note zu enden, da fand ich dann wiederum McKinsey sehr souverän, sehr hilfreich, mir auch dann wieder einen Weg zu ebnen, meinen Weg zu finden und mir meinen eigenen Weg so zu ebnen. Also insofern eine großartige, inspirierende Erfahrung, eine extrem intensive Zeit, aber eine, die dann auch definitiv ihr Ende finden sollte.
Würdest du sagen, dass das, als würdest du heute jungen Menschen raten, dort auch zu starten und das als Teil ihrer Ausbildung zu sehen? Oder würdest du eher zu anderen heute nochmal anders möglichen Wegen raten, als du sie damals vielleicht auch hattest?
Ich glaube, dass das noch immer ein ganz anregendes, auch außergewöhnliches Umfeld ist. Ich habe allerdings auch nicht mehr in dem Maße Einblicke, kann da auch nicht genau sagen, wie sich Dinge vielleicht auch verändert haben. Also insofern will ich mich da nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Aber ich glaube, das ist noch immer ein spannendes Umfeld. Es gibt aber sicherlich auch heute mehr solcher Biotope, als es die vielleicht vor 15, 20 Jahren gab. Und insofern ist da sicherlich, auch wenn man Lust hat, mit Ambitionen so ins Berufsleben zu starten, gibt es heute sicherlich mehr Möglichkeiten, ganz unterschiedliche Möglichkeiten, und hat das vielleicht so ein bisschen auch sich relativiert, was man zumindest vor 20 Jahren so damit in Verbindung gebracht hat.
Ihr seid ja im Grunde auch ein solches Biotop, wenn wir es so nennen wollen, und bietet Lernstrategien. Also du vor allem als Unternehmensberater entwickelst Lernstrategien. Und da drängt sich die Frage auf, warum brauchen Organisationen jemanden, der sie hinsichtlich Lernen berät?
Ja, ich glaube, das ist selbst eine Art Lernprozess, den Organisationen da durchlaufen haben. Letztlich muss man sich klar machen, dass Organisationen das zu leisten vermögen, was sie tun, weil es dahinter Menschen gibt, die das vermögen zu tun. Und ich glaube, dieser Bezug ist viel enger geworden, als er irgendwann mal war, als Organisationen oder Unternehmen, auch schlichtweg aufgrund eines bestimmten Kapitals oder Patenten oder anderen Ressourcen einfach ihr Geschäftsmodell betreiben konnten. Heute ist, glaube ich, dieser Link zwischen den Fähigkeiten von Menschen und den Fähigkeiten von Organisationen viel klarer ausgeprägt. Und ich glaube, das ist sehr vielen auch in Vorstandsebenen bewusst geworden, die das zu Recht heute viel enger aufeinander beziehen als in der Vergangenheit. In der Vergangenheit hat man gesagt, wir wollen bestimmte Dinge tun, das ist unsere Strategie, und jetzt leiten wir im besten Fall mal daraus ab, was brauchen wir für Leute und was müssen die jetzt endlich mal lernen. Und das ist zu einfach gewesen, und man hat dabei zum Beispiel aber auch übersehen, was können wir als Menschen eigentlich längst und was kann damit vielleicht auch unsere Organisation, also auch von der Seite mal zu kommen und zu sagen, was haben wir eigentlich längst für Potenziale? Und diese beiden Hälften, Strategie einerseits, Fähigkeiten von Menschen, von Teams andererseits, viel enger aufeinander zu beziehen, das ist, glaube ich, das, was sich gerade so abzeichnet. Und deshalb ist das Thema so relevant, und gibt natürlich auch noch weitere Punkte. Ich meine, das Offensichtlichste ist die Tiefe, die Drastik der Disruption, der wir alle gegenüberstehen, was letztlich heißt, dass wir ganz viel neu lernen müssen. Das liegt auf der Hand, das ist vielleicht auch manchmal ein bisschen überbetont, und es kommt dann so dreuend daher. Und vielleicht ein weiterer Aspekt, der auch gerade, glaube ich, an Bedeutung gewinnt, ist, dass Lernen letztlich das ist, was uns Menschen eigen ist, was uns auszeichnet, was wir richtig, richtig gut können als Menschen. Und deshalb suchen auch, glaube ich, junge Leute immer mehr Arbeitgeber danach aus, ob sie sich dort entfalten können, ob sie sich dort entwickeln können. Und das hat nicht nur was mit Karriereplanung zu tun, sondern, glaube ich, auch damit, dass wir letztlich so etwas wie die Erfahrung von Selbstwirksamkeit suchen. Und ich glaube, viele Phänomene, die wir in der Arbeitswelt heute sehen, die sich dann äußern in Burnout, innerer Kündigung, Resignation, Zynismus, ein breites Feld von Reaktionen. Und vieles davon hat, glaube ich, damit zu tun, dass es diese Art von Entfremdung gibt, die Menschen erfahren zwischen sich, dem, was sie eigentlich sind, dem, was sie tun wollen, dem, was sie umtreibt, und ihrer Arbeit. Und ich glaube, Lernen ist auch da eine Möglichkeit, das stärker zusammenzurücken, sich als selbstwirksam zu erfahren und etwas syntoner mit sich und seiner Arbeit zu sein.
Kann ich dir komplett zustimmen. Also glaube ich, dass es genauso ist, wie du es sagst, nämlich dass Lernen einfach auch für Zufriedenheit sorgt. Und auch, ja, ich habe das mal in einem Podcast gehört von Ada Pellert oder mit Ada Pellert, die gesagt hat, Lernen tut gut. Und das fand ich super gut. Habe ich
ja,
so
das
noch
ist die deutlich griffigere Formulierung. Deutlich griffigere Formulierung für das, was ich gerade versucht habe zu erklären. Ja, ganz genau.
So ja, manchmal braucht man das aber ein paar mehr Worte, damit man es auch in Gänze versteht. Und die hast du geliefert. Was ich gerne noch ein bisschen mehr oder ein bisschen besser verstehen würde, ist, wie deine Zusammenarbeit dann mit Organisationen aussieht. Also ich habe jetzt verstanden, Organisationen sehen Lernen als immer relevanter an. Zum einen, um sich unternehmerisch weiterzuentwickeln, um anderen, um zufriedene Mitarbeiter zu haben. Ist es dann so, dass Unternehmen auf dich zukommen und sagen, wir möchten hier besser werden? Oder ist es mehr so, dass du auf Unternehmen zugehst und sagst, hier, da habt ihr schon mal auf das Thema Lernen geguckt, das ist aus den Gründen relevant für euch und wir können jetzt zusammen wirklich was verändern.
Ja, die Legende, die alle Selbstständigen natürlich immer schmieden, ist, dass sie keinerlei Marketing machen und dass alle immer nur auf sie zukommen. Das würde ich jetzt auch gern erzählen, aber ganz so ist es natürlich nicht. Und das ist so eine Wechselbewegung. Inzwischen kommen viele Unternehmen auf mich zu, aber das machen sie vielleicht auch, weil ich mich positioniere mit Ideen, Diskussionspapieren, Trends, die ich sehe, die ich so versuche in die Welt zu senden. Und dann ist das so eine Wechselbewegung. Und dann ist jedes einzelne Projekt auch unterschiedlich gelagert. Da gibt es wenig Blaupausen und da ist eigentlich der Kontext immer relativ spezifisch, sodass es da jetzt auch nicht so die fertigen Ansätze oder so gibt. Und das ist dann ein breites Thema von Unternehmen, die sehen, sie möchten sich gewissermaßen in ihrem Geschäftsmodell neu erfinden und fragen sich, wie kann ich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitnehmen, oder Unternehmen, die im Bereich Lernen Geschäftsmodelle aufbauen wollen, oder Unternehmen, die sehen, dass sie eigentlich ganz viel Wissen und Können intern haben und es dann doch nicht irgendwie auffinden können und es nicht weitergegeben wird und es so flüchtig ist und letztlich nicht in dem Maße zur Verfügung steht, wie es doch eigentlich zur Verfügung stehen müsste. Also ganz unterschiedliche Situationen und häufig steht da auch gar nicht so das ganz klare Bild am Anfang, was dieses Unternehmen nun will und braucht und gewissermaßen einkaufen möchte, sondern es ist häufig auch erstmal so ein Prozess, das rauszuarbeiten und das so ein bisschen gemeinsam zu entwickeln, bis man es gemeinsam genau vor Augen hat und dann einen Lösungsansatz entwickeln kann.
Man muss sagen, du machst das richtig gut in deinem Marketing, finde ich, weil das, was du gerade eben gesagt hast, diese so ein Paper oder mal bei der Studie mitmachen und auch ja so Infografiken kann man sich auf deiner Website ABC. Ist es ABC Consulting, ABC Tillmann?
abc-tillmann.de, oder?
Ja. So, absolut zu empfehlen, weil ihr da richtig gute Sachen habt, auch was ihr, keine Ahnung, was muss ein Learning und Development Manager, wie arbeitet er oder so? Da gibt es wirklich, ihr stellt sehr gute Sachen, oder du, zur Verfügung. War diese Konzentration auf Lernstrategie, auf genau dieses spitze Feld, diese Spezialisierung, hattest du das von Anfang an oder hat sich das im Laufe deiner Selbstständigkeit entwickelt?
Nee, das hat sich entwickelt. Vor allen Dingen hat sich entwickelt dieser Fokus auf Corporate Learning. Als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich das eher getan mit Blick auf das öffentliche Bildungssystem. Da habe ich viel für Ministerien gearbeitet, für die großen Stiftungen, die im öffentlichen Bildungssystem tätig sind, für Unternehmen der Bildungswirtschaft. Also sehr stark auch durchaus auf den schulischen und hochschulischen Bereich bezogen. Und dann verschoben sich da die Gewichte, und zwar in dem Maße, in dem eben Unternehmen erkannt haben, ja, wir müssen selber auch ganz neu drüber nachdenken, was ist eigentlich Lernen, wer muss hier was lernen, wer darf hier was lernen, wie könnte das geschehen, was brauchen wir dafür für Rahmenbedingungen. Und auf einmal wurden dann Fragen, die davor vielleicht im schulischen Kontext oder im hochschulischen Bereich diskutiert wurden, wurden auf einmal für Unternehmen relevant. Ja, eigentlich eine ganz, ganz erstaunliche Entwicklung. Dass auch Unternehmen dann auf einmal sich für didaktische, pädagogische Konzepte interessiert haben und da Dinge zusammengekommen sind, die davor überhaupt keinen Berührungspunkt zu haben schienen. Und als sich das so abzeichnete, haben sich dann bei mir immer mehr die Gewichte verschoben und in den letzten Jahren habe ich dann fast ausschließlich, nicht nur, aber fast ausschließlich für diesen Corporate Learning Bereich gearbeitet.
Sind da bestimmte Tendenzen zu erkennen, welche Branchen dort schon besonders weit sind?
Nee, würde ich nicht sagen. Ich glaube, letztlich sind da alle Unternehmen auch irgendwie noch am Anfang. Also wenn ich so mit den Unternehmen ins Gespräch komme, dann sind die meisten sehr, sehr verhalten. Die allermeisten sagen ganz am Anfang, oh, wir müssen da noch einen ganz, ganz weiten Weg gehen. Ich habe den Eindruck, die anderen sind schon viel weiter. Und ich versuche dann immer, ja, auch ein bisschen milderen, positiveren Blick darauf zu haben. Ich glaube, wir sind alle da noch am Anfang und bleiben es vielleicht auch. Das liegt vielleicht dem Thema inne. Ich glaube, es gibt da wenig Unternehmen, die das schon komplett für sich gelöst haben und ihr Erfolgsmodell jetzt einfach nur noch irgendwie ausrollen und perpetuieren. Ich glaube, das wohnt dem Thema ja inne, dass es darum geht, eben auch einen eigenen Weg zu finden. Auch das Lernen selbst ist dann auf einer höheren Ebene gewissermaßen ein Lernen und ein ständig sich in Frage stellen und reflektieren. Ist es das eigentlich, was wir mit Lernen meinen? Was kommt als nächstes? Wie können wir uns weiterentwickeln? Insofern ist das nicht so etwas Statisches, wo ich jetzt sagen würde, da gibt's die Frontrunner und die machen das richtig, richtig gut, auch wenn es natürlich Unternehmen gibt, wo ich sagen würde, die sind umtriebiger, die sind experimentierfreudiger, haben vielleicht ein paar Themen fürs Erste ganz gut für sich in den Griff bekommen.
Es ist ja für dich eine sehr gute Nachricht, dann geht dir die Arbeit nicht aus, sondern wird tendenziell noch mehr.
Ja. Also fürs Erste ist das, glaube ich, tatsächlich so. Das sind Themen, die gerade eine gewisse Konjunktur haben und es kommt natürlich nicht von ungefähr. Ist jetzt einfach auch ganz stark durch die Arbeitsmarktsituation nochmal befeuert. Ja, das ist, glaube ich, immer klarer. Wir werden mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wie sie sind, arbeiten müssen. Alle Illusionen, wir könnten uns neue suchen und andere und viel bessere. Da ist, glaube ich, jetzt jedem klar geworden, nein, das wird so nicht sein, sondern die Menschen sind so, wie sie sind. Und mit denen müssen wir unsere Erfolge erzielen. Und dadurch ist, glaube ich, auch nochmal deutlich geworden, dass diese Themen unglaublich relevant sind und wichtig sind. Und das merkt man jetzt zum Beispiel auch, wo die Zeiten vielleicht so ein bisschen krisenhafter sind, dass anders als in der Vergangenheit jetzt, glaube ich, wenig Unternehmen in diesem Bereich Lernen, Personalentwicklung, wie immer man es nennt, gerade einsparen. Ja? Also früher war das so der Bereich, wo man als allererstes mal angesetzt hat und gesagt hat, ah, das können wir uns doch jetzt mal die nächsten 2 Jahre ein bisschen sparen und dann gucken wir mal. Das machen, glaube ich, gerade kaum Unternehmen und da spiegelt sich, dass das einfach eine ganz neue Relevanz gewonnen hat.
Ist es so, dass dieser Markt, also eben der Markt für Beratung hinsichtlich Lernstrategien, vor allem von kleineren Unternehmen wie dem deinen bedient wird oder spielen da auch viele große Beratungen mit?
Nee, das würde ich tatsächlich so sehen, dass das auch die Großen mit bedienen. Vielleicht dann als ein Thema von größeren HR-Projekten. Aber es gibt dort ein Feld von tatsächlich kleinen Beratungen, die, glaube ich, ganz umtriebig sind. Und das sind teilweise Einzelkämpfer, teilweise kleine Beratungen, die da, glaube ich, schon die Debatte sehr stark prägen. Ja? Das ist vielleicht ein bisschen anders als in anderen Funktionen, dass hier, glaube ich, einzelne Personen somit ja die Ideen vorgeben, die Debatte prägen. Das erlebe ich da als ein bisschen anders als vielleicht in anderen Unternehmensfunktionen, was weiß ich, Finance oder Controlling oder so etwas, wo man den großen Beratungen jetzt, glaube ich, so schnell nicht die Butter vom Brot nimmt.
Und wie sieht so ein typisches Beratungsprojekt aus? Also irgendwie seid du und das Unternehmen jetzt zusammengekommen. Ich weiß nicht, wie weit du da auch über Namen sprechen darfst. Ich habe zum Beispiel auf deiner Website gesehen, dass du für die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit gearbeitet hast, die ich super spannend finde, weil die waren mal bei uns in der Schule bei den Berufserkundungstagen. Und die waren auch der Grund dafür, dass ich mal Sozialwissenschaften, also internationale Beziehungen im Schwerpunkt studiert habe, weil ich das Thema Entwicklungszusammenarbeit super spannend fand. Mittlerweile habe ich verstanden, es ist mehr Bürokratie Party und gar nicht so sehr das, was ich machen möchte. Aber nichtsdestotrotz finde ich das Unternehmen an sich und was die machen immer noch sehr, sehr spannend. Und darfst du zum Beispiel darüber sprechen, was du da gemacht hast, warum so eine Organisation dich gefragt hat, hey, könntest du uns hier bitte helfen?
Ja, ich glaube, so etwas verallgemeinern kann ich das, glaube ich. Das ist zum Beispiel ein schönes Beispiel, wo deutlich wird, dass ein Großteil der Wirksamkeit einer solchen Organisation im Lernen liegt. Darin nicht einfach nur Gelder überall auf der Welt irgendwie auszuschütten, sondern Lernprozesse mit zu orchestrieren, Wissen weiterzugeben, Erkenntnisse herauszuarbeiten und Wege zu finden, nachhaltige Lösungen zu entwickeln. Und das hat ganz viel mit Lernen zu tun. Und insofern ist so ein Thema wie, was ist eigentlich Lernen und wie kann ein zeitgemäßes Verständnis von Lernen gelebt werden, ist einfach dann auf einmal erstaunlich relevant und spielt eine sehr große Rolle. Und da habe ich zum Beispiel gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen von der GEZ herausgearbeitet, ja, was meinen wir eigentlich mit Lernen und wie funktioniert das und wer hat welche Rollen dabei und in welchen Farben, Formen, Arten kommt Lernen eigentlich daher und wie können wir uns diese ganze Klaviatur zunutze machen.
Und hast du da so ein standardisiertes oder halbwegs standardisiertes Vorgehen, dass du weißt, okay, das sind die Parteien von Seiten meines Kunden, die ich hier mit an den Tisch bringen sollte, weil die wichtig sind als Entscheidungsträger und dann gehen wir nach dem und den Schritten mit der und der Timeline vor?
Nee, da ist tatsächlich jeder Kontext so spezifisch, dass glaube ich, diese Spezifik deutlich überwiegt. Also da gibt es sicherlich auch ein paar Erkenntnisse, was man tunlichst tut und was man tunlichst lässt. Aber insgesamt überwiegt doch, glaube ich, die Spezifik jedes einzelnen Auftrags, jedes einzelnen Kontextes. Insofern gibt es ja jetzt nicht so die eine Blaupause. Das kann man tatsächlich nicht sagen.
Es ist gerade so ein bisschen off-topic, aber ich muss dir wirklich ein Kompliment machen. Du kannst reden wie gedruckt. Also wie du, ist es so oft, dass ich mich dabei ertappe, dass ich Sätze anfange und dann vergesse, welches Verb ich ans Ende setzen müsste, weil es so lang geworden ist. Und du kannst so schön reden. Also ich sehe dich ja nicht, sondern ich höre dich ja nur. Und das ist, man kann dir sehr gut zuhören.
Danke, danke, das ist nett.
Um das Thema Lernstrategie abzurunden, möchte ich dich fragen, was macht denn einen guten Lernstrategieberater aus? Was bekommst du da auch so als Feedback, was besonders gut geklappt hat, warum er besonders gut mit dir zusammenarbeitet?
Das wäre so Selbstbeweihräucherung. Ich könnte vielleicht eher sagen, was tatsächlich die Herausforderung ist. Und die ist wirklich das ernst zu nehmen, was man da erzählt. Und das ist gar nicht so leicht. Also wenn man ein reflektiertes Verständnis von Lernen zugrunde legt, dann ist das ja eines, das davon ausgeht, dass man sich selbst immer wieder in Frage stellt, dass man, auch wenn man ein bisschen was von einem Thema versteht, nicht in das Muster verfällt. Hier habe ich meine güldenen Weisheiten, die ich jetzt hier irgendwie ausbreite, sondern ernsthaft lernt und sich in Frage stellt und bereit ist, neue Erkenntnisse aufzugreifen und da wirklich auch lebt, was das Thema auszeichnet. Und das ist tatsächlich eine Herausforderung. Das ist manchmal eine Versuchung, zu sagen, ja, ich bin ja gewissermaßen der Experte und jetzt rolle ich hier meine Modelle aus, aber damit würde man eigentlich dem, worum es hier geht, auf eine Weise ja widersprechen.
Du hast es eingangs schon erwähnt, um Experte zu sein und eine Rolle des Experten auch in den Augen von anderen inne zu haben, sollte man denen so ein, zwei Schritte voraus sein. Und das geht nur durch kontinuierliches Lernen. Wie machst du das? Wie hältst du dich up to date, was gerade zum Thema Weiterbildung relevant ist, was du wissen solltest, was für Kundenprojekte anwendbar wäre?
Also zunächst mal kommt das einfach ja auch durch die Projekte selbst, ne? Und das kommt dankenswerterweise auch dadurch, dass ich ja Einblick in ganz viele Organisationen und in deren Lernstrategien habe, in deren Erfahrungswerte. Und darüber stellt sich das auf eine Weise ja schnell ein, dass man Querbezüge herstellen kann, sagen kann, hier kenne ich ein paar Erfahrungswerte, die mich Dinge eher skeptisch sehen lassen oder mal sagen kann, ich weiß, die Fragen, mit denen sich andere beschäftigen, sind inzwischen doch vielleicht eher dieses und jenes. Das kommt gewissermaßen durch diese Metaperspektive dann ja relativ schnell zustande. Und darüber hinaus ist es, glaube ich, wichtig, dass ich mich in einem Umfeld bewege von anderen, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Das sind teilweise auch Konkurrenten, wenn man so will, und in einer kollegialen, professionellen Weise einander da begegnet und verfolgt, was machen andere, womit beschäftigen die sich, wo gibt es da Berührungspunkte, mit denen im Gespräch ist.
Und dann habt ihr eine regelmäßige Austauschrunde oder wie darf ich mir das vorstellen?
Nee, so formalisiert ist das nicht. Nee, nee. Das,
kein Stammtisch.
eigentlich nett. In ganz unterschiedlichen Konstellationen kommt man dann doch zusammen und schnackt mal hierüber und darüber. Mhm. Und das ist eigentlich ganz schön und tatsächlich bereichernd.
Jetzt habe ich ganz gut verstanden, was du als Unternehmensberater machst. Und jetzt habe ich mich gefragt, Lernhacks, ihr macht ja nicht nur eben das, nicht nur das Buch, wie lernt man? Also ich lese gerade, auf dem Buch steht, mit einfachen Routinen Schritt für Schritt zur agilen Lernkultur. Sondern ihr macht ja bei Lernhacks auch noch mehr eben als das Buch. Ihr seid ja auch, ihr habt ja auch dort Projekte. Wo ist da der Unterschied zwischen Lernhack-Projekten und Projekten, die in deine eigene Unternehmensberatung fallen?
Ja, manchmal ist die Abgrenzung gar nicht so leicht tatsächlich, aber insgesamt ist die Idee hinter Lernhacks, dass wir stärker agenturhaft arbeiten und das Thema Lernkultur in den Mittelpunkt stellen. Also zu sagen, Lernen ist etwas, was in ganz vielen Formen und Arten und Weisen daherkommt, ist ein breites Feld und deshalb gibt es ein nochmal breiteres Feld an Voraussetzungen dafür, dass das gelingt. Also in der Vergangenheit, in Abgrenzung dazu, haben wir unter Lernen sehr stark Seminare, Programme, Kurse, vielleicht E-Learnings verstanden. Und da gibt es dann gar nicht so viele Voraussetzungen, die dafür gegeben sein müssen, dass das wirksam ist. Aber letztlich lernen wir in ganz unterschiedlichen Weisen und in viel mehr Weisen. Und insofern gibt es ganz viele Voraussetzungen auf einmal, die zu schaffen sind und von denen abhängt, ob wir uns erfolgreich weiterentwickeln. Das ist uns, glaube ich, in den letzten Jahren klar geworden. Das nennen wir eben Lernkultur. Diese Fülle von Rahmenbedingungen, von Werten, Normen, Praktiken, Kennzahlen, Steuerungslogiken, ganz, ganz viel kommt da zusammen, was letztlich die DNA eines Unternehmens in Bezug auf das Lernen so prägt. Und das ist ein ganz spannendes Feld und da bewegen wir uns mit Lernhacks und haben dort Routinen, Tipps, Tricks, Kniffe entwickelt. Das war so der Ausgangspunkt. Wie lernt man eigentlich? Und die Idee ist, dass wir Organisationen helfen, diese Kultur zu gestalten und dass wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern helfen, ihre Weiterentwicklung verstärkt selbst in die Hand zu nehmen. Und das ist in den letzten Jahren ganz entscheidend geworden, weil sich einfach Rollen und Aufgaben so schnell ändern und weil sie darüber hinaus auch so spezifisch werden, dass auch die beste Personalentwicklung gar nicht mehr jedem Einzelnen oder jeder Einzelnen sagen kann, das ist hier dein Curriculum und wir heißen ja Personalentwicklung, weil wir das Personal entwickeln, sondern es ist, glaube ich, klar geworden, das wird nur gehen, wenn das Individuum Verantwortung übernimmt für die eigene Weiterentwicklung, individuell, aber auch gemeinsam als Team. Und da hat sich etwas verlagert in Richtung des Einzelnen, in Richtung des Teams. Und das ist eine tatsächlich große Herausforderung, das in der Praxis zu gestalten. Und dabei helfen wir Mitarbeitenden, Führungskräften, Teams, ganzen Organisationen, diese sich verändernde Art des Lernens aufzugreifen und dafür die Voraussetzungen zu schaffen. Und das ist dann auch in Abgrenzung zu rein beratenden Projekten agenturhafter. Das heißt, es mündet häufig auch darin, dass wir Dinge produzieren, Videos, Podcasts, Apps, ein breites Spektrum an Medienformaten, Kampagnen und Ähnliches. Und das ist so unsere Idee bei Lernhacks und damit sind wir vor ein paar Jahren gestartet und das macht sehr viel Freude und entwickelt sich tatsächlich ganz gut.
Ist es dann auch so, dass du mal ein Beratungsprojekt hast mit einem Unternehmen und dann für den operativen Teil geht das dann in Lernhacks über und Lernhacks
setzt genau.
Es dann um?
Ja, okay. Ja, genau. Das ist manchmal tatsächlich ein bisschen fließender, ja.
Du sagtest gerade, ihr schaut euch auch an, was für Rollen gibt es aktuell im Unternehmen, was für Rollen wird es in Zukunft geben und wie entwickelt sich der Mitarbeiter dort hinein? Was muss er lernen? Das heißt, ihr schreibt auch so diese oder hilft diese Lernpläne mitzuentwickeln oder sagt, gibt ihr so die Methodik vor, wie entwickelt man Lernpläne oder?
Ja, eigentlich würden wir die Lernpläne eher abschaffen. Wir wären eher die dagegen polemisieren würden und sagen würden, und diese Lernpläne gibt es ja in ganz vielen Unternehmen.
Ja.
Die würden wir tendenziell in Frage stellen und erstmal fragen, naja, wisst ihr wirklich, woraus in diesem Job ankommt? Wisst ihr wirklich, was man wissen und können muss, um in dieser Rolle erfolgreich zu sein? Und ist es nicht eigentlich so, dass eine Personalentwicklung zum Beispiel davon viel zu weit entfernt ist? Ja? Das heißt, ich glaube, wir werden das nicht lösen, indem wir als Personalentwicklung jetzt wunderbare Pläne für alle mitarbeitenden Gruppen entwickeln und die müssen dann nur noch diese Pläne mit großer Begeisterung aufgreifen, sondern ich glaube, wir müssen einfach einzelnen Mitarbeitenden und ganzen Teams viel mehr Freiräume geben, selbst zu klären, was ist das denn eigentlich, was ich lernen will oder was wir lernen wollen, warum überhaupt und wie könnte das gelingen? Und das ist tatsächlich keine ganz einfache Frage. Mhm. Aber ich glaube, das kann am Ende, zumindest für immer mehr Themen, nur von Seiten der Lernenden selber beantwortet werden. Und das ist eine neue Rolle. Und ich glaube, wir müssen davon wegkommen, zu versuchen, das von oben zu steuern. Es gibt ein paar Themen, so Compliance-relevante Themen oder regulatorisch geprägte Themen, da kommen wir da nicht umhin. Aber ich glaube, es gibt einen immer größeren Bereich, wo wir da letztlich diese Verantwortung übertragen müssen, auch das Vertrauen übertragen müssen und Mitarbeitende unterstützen müssen. Nimm die Sache selbst in die Hand und wird dir selber klar darüber, was du lernen möchtest, warum, wie Lernen für dich gut funktioniert und wie du dich hier ganz konkret organisieren willst. Wir brauchen Mitarbeitende und Teams, aber eben Orientierung, wie könnte das gelingen, brauchen Beispiele, brauchen Unterstützungssysteme und so etwas entwickeln wir.
Okay, das heißt, ihr helft bei der Reflexion, die ja da auch irgendwo stattfindet.
Ja, genau. Also Reflexion ist ein ganz wesentlicher Baustein dessen. Und diese Art von Reflexion, was will ich eigentlich lernen, die ist gewissermaßen nicht lästige Vorarbeit, die ist nicht zeitraubende Vorbereitung eines Lernprozesses, sondern die ist eben an sich schon Lernen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, das klar zu machen. Mhm. Darüber nachzudenken, wer bin ich, was mache ich hier eigentlich, worauf kommt es da an, wie verhält sich die Qualität dessen, was ich tue, zu dem Standard, zu dem, wie man es eigentlich machen müsste, wie würden andere das beurteilen, welche Lücke tut sich da vielleicht auf. All diese Fragen, dieses sich selbst in Frage zu stellen, als Teil eines reflektierten Professionsverständnisses, das ist selbst schon Lernen und nicht gewissermaßen Vorgeplänkel.
Dieses Konzept des eigenverantwortlichen und eigenständigen und freien Mitarbeiters finde ich auch super attraktiv und zeitgemäß. Gleichzeitig frage ich mich, ob die Verantwortung, die dem Mitarbeiter damit übertragen wird, so fair ist. Denn ein Lernplan an sich ist vielleicht zu starr und vielleicht zu altbacken. Nichtsdestotrotz jedem einzelnen Mitarbeiter zuzumuten und nicht im Sinne von, dass er das kann, sondern eher, dass er das muss, darauf bezogen zuzumuten, dass er versteht, was ist unsere Unternehmensstrategie, welche Rolle habe ich gerade inne, welche Rolle muss ich in 5 Jahren innehaben, um diese Unternehmensstrategie zu erfüllen und dem Unternehmen zu helfen, erfolgreich zu sein, auch in Zukunft. Das ist schon sehr, sehr groß und verlangt ja auch einfach ein sehr hohes Grad, sehr hohen Grad an Informationen, die vielleicht auch gar nicht jeder Mitarbeiter hat, um das so abschließend beurteilen zu können.
Ja, das stimmt alles. Und es wäre in der Tat zu einfach, jetzt Mitarbeitenden zu sagen, du bist jetzt dran, mach einfach jetzt mal, das ist jetzt deine Verantwortung. Ich glaube, diese Verantwortung von Mitarbeitenden wächst, auch der Gestaltungsspielraum, den sie dafür brauchen, wächst oder muss wachsen. Auf der anderen Seite, glaube ich, muss aber noch hinzukommen, dass es so etwas wie Orientierung gibt. Ja, also dass Mitarbeitende jetzt nicht auf einmal im luftleeren Raum das für sich irgendwie gestalten sollen, sondern dass man ihnen Orientierung gibt. Und das kann zum Beispiel in der Form geschehen, dass man sagt, Wir entwickeln mal so etwas wie Lernprioritäten im Unternehmen oder ich als Vorstand mache mal meinen persönlichen Lernplan transparent, um eine Art Reibungsfläche zu geben, dass andere im Unternehmen selber für sich was Ähnliches entwickeln können und in Abgrenzung dazu vielleicht mal klären können, wie sähe denn meine aus? Ja, das sind alles Weisen, Orientierung zu schaffen und die ist, glaube ich, unbedingt notwendig. Orientierung zum Was des Lernens, aber auch zum Wie. Ja? Also was könnten Themen sein bei uns im Unternehmen, bei uns im Bereich, im Team und welche ganzen Perspektiven kann ich da zusammenbringen? Ja? Das hat was zu tun mit operativen Notwendigkeiten, mit Fehlern, die uns unterlaufen. Das hat was zu tun mit Entwicklungen, die sich abzeichnen, mit Feedback, das ich bekomme, mit einer Reflexion, welche Art von Rolle und Aufgabe strebe ich eigentlich an. Also es sind ganz viele Gesichtspunkte, aus denen man heraus klären kann und sollte, was ist es denn nun eigentlich, was ich lernen will. Und auf der anderen Seite haben wir immer mehr Möglichkeiten, immer mehr Weisen zu lernen, diese Wie-Seite des Lernens. Auch da gibt es immer mehr eben Möglichkeiten und auch das ist verwirrend und auch da brauchen Mitarbeitende Orientierung für sich rauszufinden. So funktioniert Lernen für mich gut. Auch da ist der Spielraum immer größer. Wir kommen zu Recht weg davon, Mitarbeitenden immer vorzuschreiben Lerncurricula vorzusetzen, die vielleicht mit hohem Aufwand entwickelt wurden, die vielleicht auch inhaltlich richtig und gut gemacht sind, aber wo sich ganz häufig so dieses Gefühl einer gewissen Entfremdung einstellt. Ja, das ist hier irgendwie gut gemacht, das ist auch aufwendig gemacht, aber es hat irgendwie dann doch nichts mit mir zu tun. Es ist nicht meins, es ist nicht meine Weise zu lernen. Und da stellt sich ganz schnell bei vielen, glaube ich, instinktiv so eine gewisse Entfremdung ein. Und darunter leidet sofort Wirksamkeit. Und deshalb ist es eher wichtig, dass Mitarbeitende eben auch herausfinden, na, so funktioniert Lernen für mich gut. Und wenn ich das zusammenbringe, diese Klarheit zu meinen Lernzielen und diese Klarheit zu meinen Lernstrategien, dann kann ich einen Plan entwickeln, einen vorläufigen zumindest mal. Ich kann darüber sprechen, im Austausch sein mit meiner Führungskraft, mit Kolleginnen und Kollegen. Und so stellt sich dann langsam Orientierung ein. Das ist, glaube ich, in der Tat ganz wichtig. Ja, es gab mal so eine vielleicht etwas vereinfachte Bewegung, als man dann gesagt hat, ne, wir schaffen jetzt alles Mögliche ab an Verpflichtungen und jeder macht jetzt mal was er oder sie für richtig hält. Das funktioniert nicht, aber ich glaube tatsächlich, es verschiebt sich was in Richtung Autonomie, aber dem muss eben auch so etwas wie Orientierung entsprechen und muss damit einhergehen.
Sind die Führungskräfte, mit denen ihr zusammenarbeitet, schon so weit? Denn die Rolle von denen verändert sich ja dann auch so immer mehr zum Coach und nicht zum Leitstern. So.
Ja, genau. Das ist eben auch eine Facette dessen, dass Führungskräfte hier eine neue und wichtiger werdende Rolle in Bezug auf Lernen haben. Wir können das eben nicht mehr delegieren und sagen, ich schiebe hier den Kollegen, der irgendwie nicht performt, den schiebe ich jetzt der Personalentwicklung zu und die schieben den dann irgendwie dem Trainer draußen oder der Trainerin zu und so hat man häufig in der Vergangenheit auch Verantwortung delegiert und alle haben aufeinander gezeigt, wer jetzt dafür zuständig ist, dass sich hier irgendwie Verbesserungen einstellt. Mhm. Ich glaube, da ist klar geworden, das ist ein integraler, ein wichtiger Bestandteil meiner Führungsrolle. Und zwar nicht deshalb, weil jetzt HR sich irgendwelche neuen Leitvorstellungen überlegt hat, sondern einfach aus der Überlegung heraus, wenn ich als Führungskraft Erfolge erzielen möchte, dann habe ich gar nicht ganz so viele Hebel typischerweise in einer großen Organisation in der Hand. Ich kann gar nicht so viel tun. Meine Ressourcen sind begrenzt und definiert, meine Prozesse sind eigentlich schon ziemlich ausziseliert. Ich kann gar nicht so viel tun, außer irgendwie motivieren, so ein bisschen im Kleinen organisieren und lernen, organisieren und vorleben und orchestrieren. Und ich glaube, so versuchen wir mit Führungskräften ganz erfolgreich ein Verständnis herzustellen, dass die Wahrnehmung von Lernen in ihrem ureigensten Interesse ist und dass das ein integraler Bestandteil ihres Führungshandelns sein kann, schlichtweg um die eigenen Ziele zu erreichen.
Das sind ja Probelebe, die ihr mit den Lernhacks-Projekten adressiert, die ja sehr, sehr viele Unternehmen haben. Ist es dann auch ein standardisierteres Vorgehen in euren Projekten als deine eigenen Beratungsprojekte?
Ja, vielleicht ein kleines bisschen, insofern wir dort als Ausgangspunkt diese einzelnen Hacks haben. Die standen am Anfang sehr im Mittelpunkt. Das war eigentlich mal so unsere Idee. Wir entwickeln Tipps, Tricks, Kniffe. Wie lernt man eigentlich? Und die haben wir weiterhin und nutzen die auch weiterhin, aber machen inzwischen auch vieles darüber hinaus. Also der Fokus ist sehr viel breiter geworden. Mhm. Aber da haben wir ein bisschen mehr tatsächlich auch so halbfertige Dinge, die wir anpassen, die wir weiterentwickeln für Unternehmen. Zum Beispiel solche Hacks, wie lernt man eigentlich? Oder sowas wie Learn-to-Learn-Kurse, Angebote. Da gibt es ein bisschen mehr so Halbzeuge, würde man, glaube ich, in der Industrie sagen, die man dann anpasst und richtig für einen bestimmten Kontext passend macht.
Es klingt so, als würden diese Projekte dann auch eine Dauer von bis haben, denn einem Mitarbeiter zu sagen, mit den Hacks kannst du besser lernen, das geht ja relativ zügig, eine Lernkultur, wie alles, was irgendwie mit Kultur zu tun hat, zu verändern, dauert ja wohl sehr lange. In welchen Zeiträumen seid ihr da im Unternehmen?
Ach, ganz unterschiedlich. Also es ist ja auch nicht so, dass wir jetzt diese Lernkulturentwicklung notwendigerweise von A bis Z begleiten. Manchmal sind es ja auch nur Bausteine oder bestimmte Phasen, eine Kampagne oder bestimmte Elemente, die sich da einfügen. Insofern variiert das auch, aber es ist vollkommen richtig. Wir haben da eine Reihe von Klienten, mit denen wir tatsächlich mit einem relativ langen Atem an diesen Themen arbeiten und jetzt vielleicht auch schon 3 oder 4 Jahre zusammenarbeiten.
Dann lass uns zum Schluss einen Blick in die Zukunft werfen. Wie soll es weitergehen? Was siehst du in der Zukunft für Lernhacks und für deine Beratung?
Ja, was sehe ich in der Zukunft? Also, als Berater ist man natürlich häufig so gepolt, ich erkläre euch, wie die Zukunft aussehen wird. In die Falle möchte ich nicht tappen, aber ich glaube, es gibt so ein paar Entwicklungen, die sich für mich abzuzeichnen scheinen. Und eine ist, glaube ich, dass es so ein Schwenken des Pendels gibt in so eine Richtung, die Slow Learning heißt. Also ich glaube, wir haben in der Vergangenheit sehr stark betont, dieses immer schnellere Lernen, immer kleinere Häppchen, Bite-sized Learning, Snackable Learning Content, noch ganz schnell hier irgendwo in den Alltag was reingequetscht. Und das hat alles auf jeden Fall seinen Raum. Aber ich glaube, wir haben den in der Vergangenheit etwas überschätzt und so getan, als würden wir das ganze Thema Lernen damit abdecken können. Und ich glaube, neben dieses kleine, schnelle Lernen in ganz kleinen Einheiten im Moment, in dem ich es brauche, neben das wird wieder stärker treten, so ein Denken in etwas längeren Zeithorizonten. Es ist da kürzlich so ein Buch erschienen, das fand ich sehr interessant, Slow Learning. Die haben das sehr, sehr schön rausgearbeitet. Und ich glaube, da wird sich ein bisschen was wieder verschieben. Und das ist kein Gegeneinander ausspielen, aber das ist, glaube ich, so ein bisschen so eine dialektische Bewegung, wo wir eine gewisse Übertreibung in die eine Richtung, glaube ich, in Zukunft korrigieren werden. Mit so etwas mehr Raum für das Denken in längeren Horizonten. Eine andere Entwicklung ist, glaube ich, dass wir diese Bedeutung von informellem Lernen immer noch nicht voll erfasst haben. Ganz viele Unternehmen sprechen von 70-20-10 und tun so, als würde das ihre Arbeit zugrunde legen. Aber das hat schon wirklich Sprengstoff, das als Idee. Das ist weiterhin ein Konzept, das, glaube ich, ganz richtig ist und doch nur ganz selten eingelöst ist. Und ich glaube, wir übersehen immer noch, wie bedeutsam das informelle Lernen ist, das Lernen durch Herausforderungen, durch unsere Arbeit selbst. Und da sehe ich noch ganz viel Spielraum für mehr Wirksamkeit. Das sind mal so zwei Entwicklungen, die ich gerade sehe.
Und 70-20-10, ist das dieses Modell 10% lernen, 20%?
Ja, also 70-20-10 ist so ganz vereinfacht ein Modell, das holzschnittartig mal umreißt, mit welchen Prozentsätzen lernen wir eigentlich wie. Und das ist so aufzulösen, dass wir, wenn wir so zurückschauen, wo stehen wir heute und wie kommt das eigentlich, dass wir das, was wir jeden Tag tun, eigentlich ganz passabel können, ja, dann kann man in vielen Fällen rausarbeiten, dass ungefähr, und das sind wirklich nur ganz grobe Orientierungspunkte, dass ungefähr 70% dessen, was wir so tun, dass wir das eigentlich gar nicht gelernt haben, zumindest wenn man unter Lernen versteht. Ich habe da Seminare, Kurse, Programme, Studium, Ausbildung, kurzum irgendwelche Curricula durchlaufen, sondern ein ganz, ganz hoher Bestandteil dessen, was wir können und was unsere Jobs ausmachen, können wir, weil wir irgendwann angefangen haben, das zu tun. Weil wir uns das zugetraut haben, weil uns das zugetraut wurde, vielleicht auch zugemutet wurde, weil bestimmte Krisen das notwendig gemacht haben. Und das ist ein riesiger Bereich. Und 20% lernen von anderen in der Begegnung, im Austausch, im Abgleich von Erfahrungen, einfach auch im Erleben. Da gibt es Menschen, die tun Dinge irgendwie anders als ich. Und da gucke ich hin und guck mir Dinge ab. Und diese 70 und diese 20% sind gewissermaßen Modi des Lernens, die ich in dem Augenblick gar nicht als Lernen erfahre, sondern die sich eher so im Nachhinein als Lernen herausstellen. Und nur 10% sind nach diesem Modell ungefähr gelernt durch Seminare, Kurse, Programme, Curricula, kurzum all das, was so im engen Sinne unter Lernen häufig verhandelt wird in Unternehmen. Das ist ein, finde ich, weiter sehr hilfreiches Modell. Das hat nicht den Anspruch, dass diese Prozentwerte für alle Menschen und in allen Rollen genauso sein müssen. Es gibt aber mal eine ganz grobe Orientierung für so Größenordnungen, die sich tatsächlich häufig ungefähr so einstellen. Und da kommt es gar nicht drauf an, ob das jetzt 10% mehr sind oder weniger. Aber ich glaube, es hilft immer wieder, um sich vor Augen zu führen, wir übersehen, wie viel wir letztlich durch unsere Arbeit selbst lernen. Und dann kommen ganz andere Fragen in den Blick als, brauchen wir ein neues Learning Management System oder sollten wir diesen Kurs oder jenen Kurs noch lizenzieren oder produzieren, sondern kommen eben so Fragen in den Blick, wie verteilen wir Arbeit? Geben wir eine Aufgabe immer dem, der sie erwartungsgemäß routiniert am einfachsten erledigen wird? Oder verteilen wir vielleicht Arbeit auch nach Gesichtspunkten, wer Dinge gerade noch nicht kann, aber daran sich entwickeln kann? Oder schaffen wir ein Umfeld, in dem alle Mitarbeitende harte Nüsse haben, die sie knacken können, schwere Aufgaben haben, die wir ihnen ganz bewusst zumuten, aus einem Verständnis heraus, aus einem Vertrauen heraus, dass sie auch lösen können. Schirmen wir alle Mitarbeitende von Komplexität ab und wollen ihnen die Arbeit so leicht wie möglich machen, aus einem vielleicht manchmal fehlgeleiteten Verständnis heraus. Ja, ich glaube, das ist weiterhin ein sehr spannender Ansatz, wo viele Fragen in den Blick kommen und wo man, glaube ich, noch viel verändern kann und zu ganz anderen Formen des Lernens kommen kann. Wo man vielleicht weniger das Lernen gestaltet, sondern wo man eher die Arbeit gestaltet. Also es gibt so diesen Begriff Learning Rich Work als Leitvorstellung, so im Angelsächsischen. Also da geht es dann gar nicht mehr darum, wir designen das Lernen, sondern wir designen die Arbeit in einer Weise, dass sich das Lernen durch und bei dieser Arbeit gewissermaßen fast automatisch vollzieht.
Das ist super spannend. Also vielen Dank, dass du da nochmal reingegangen bist und das erklärt hast. Es macht ja wirklich sehr, sehr, sehr viele Fragen und Gedankenanstöße und Sachen, über die man philosophieren kann, auf. Eben weil es nicht nur Lernen, sondern das gesamte Arbeiten betrifft. Da müssen wir nochmal eine Podcast-Folge zu machen, glaube ich.
Sehr gerne.
Darf ich dir zum Abschluss noch 3 Fragen stellen?
Ja, sehr gerne.
Was steht dieses Jahr auf deiner Agenda? Was möchtest du gerne lernen?
Also, was möchte ich gerne lernen? Ich möchte gerne selber souveräner bestimmte Medienformate produzieren können. Wir produzieren eine Menge Medien unterschiedlichster Art, aber das machen häufig meine Kolleginnen und Kollegen, die Videoproduktion machen und Ähnliches. Und da habe ich eigentlich den Anspruch, das auch stärker selber machen zu können. Und da nicht nur irgendwie vor der Kamera oder so aufzutreten oder irgendwelche Skripte zu schreiben, sondern das auch besser selber machen zu können und überhaupt die technische Seite des Lernens, Learning Management Systeme, die Standards, die sich dort gerade abzeichnen, besser zu verstehen. Auch das Thema KI ist offensichtlich ja unglaublich relevant und wird auch das Lernen grundlegend verändern. Damit will ich mich beschäftigen, müssen wir uns, glaube ich, auch einfach beschäftigen. Und das verspricht sehr spannend zu werden, zu gucken, wie können wir Lösungen schaffen, die die Power dessen, was sich da gerade abzeichnet, wirklich auch für das Lernen noch besser nutzbar machen.
Absolut. Ja, das haben wir ähnliche Pläne. Mhm. Auf welches Event sollte man dieses Jahr gehen, um nicht zu treffen?
Ich muss gestehen, ich bin gar nicht so ein ganz großer Eventgänger.
Ich auch nicht.
Ich habe da gar nichts gegen und will auch gar nicht sagen, dass das richtig ist, aber ich bin nicht auf vielen dieser Events. Ist nicht so my cup of tea. Ich mag lieber kleinere Formate, Austauschrunden, so etwas informellere Zirkel. Insofern bin ich gar nicht auf diesen ja typischen Veranstaltungen notwendigerweise, an die man so denken könnte. Wenn ich aber da bin, mag ich sie auch, aber irgendwie ist das nicht so für mich nicht so zentral wie für andere.
Bin ich ganz bei dir, ist auch eine Sache, für die ich mir nicht so oft Zeit nehme, weil es ja auch meistens immer dein ganzer Tag weg ist mit ja. Anreise und allem. Das ist schon.
Ja, absolut.
Und die allerletzte Frage: Lebenslanges Lernen bedeutet für dich?
Das zu tun, was uns Menschen eigen ist. Und ich glaube, das bedeutet vor allen Dingen, dass wir das nicht als Drohung sehen sollen, nicht so als erhobenen Zeigefinger, wir müssen mal und sonst. Sonst droht uns großes Ungemach, ja, so wird ja häufig darüber gesprochen, sondern ein bisschen positiveren Blick darauf zu entwickeln und zu sagen, Lernen ist das, was wir Menschen richtig gut können. Und da können wir auch etwas mehr Zutrauen in uns haben, in unsere Entwicklungs- und Lernfähigkeit. Und dann gewinnt das, glaube ich, ein bisschen anderen, positiveren Charakter. Und schält sich hoffentlich so raus. Ja, das ist einfach das, was wir können. Das ist das, worauf wir geeicht sind, was uns tief in die DNA als Menschen eingeschrieben ist.
Dann vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, sehr gerne. Danke dir.
Sehr, sehr schönes Interview.
Dankeschön. Thank you.